Liebe Freunde, müssen wir natürlich noch klatschen. Das haben wir somit erledigt. Wir klatschen, Applaus den Zuschauern und Zuhörern natürlich entgegen. Hallo, herzlich willkommen zur Folge 267,
aber...
Ich weiß nicht genau.
Ich weiß es auch nicht.
Viele Folgen haben wir schon gemacht, aber der Robert hat das irgendwo aufgeschrieben.
In den Archiven.
Wir begrüßen euch und wir steigen ganz sofort quasi schon mit unserem Kinofilmerlebnis, glaube ich, rein, oder? Oder möchtest du irgendwie sagen, wie geht's da gut? Okay, mir geht's auch gut. Okay. cool. Uns geht's tatsächlich beiden gut, weil wir haben beide einen sehr guten Film gesehen. Also zumindest, ich habe den sehr, sehr geil gefunden. Und ich glaube, der Robert hat den auch nicht so schlecht gefunden, oder?
Ja. Ja, ja, voll geil. Ich glaube, ich würde fast sagen, das ist Nolans bester Film.
Mm.
Und einer der besten Filme, glaube ich, die ich je gesehen habe.
Oh wow, hast du den auf 70 mm gesehen?
Nee, leider nicht. Das gibt's ja hier gar nicht in Deutschland.
Aber es gibt so zumindest 70 mm, das ist halt
nicht also IMAX. 70 mm, aber nicht IMAX, ja, stimmt. Nee, das habe ich nicht. Nee, ich habe den ganz normal standardmäßig im Kino gesehen.
Ich auch.
Im ganz normalen, ich weiß nicht, welches Format das dann genau ist, aber super widescreen halt. Und ich habe den OV angeschaut tatsächlich. Mhm.
Ja, die Möglichkeit habe ich leider nicht gehabt. Aber Synchro hat mir null gestört. Und nicht einmal am Anfang. Normal ist es bei mir am Anfang immer so ein bisschen, brauche ich da, um mich droht zum Gewohner irgendwie. Aber der hat mir von Anfang an gehabt irgendwie. Also die deutsche Synchro war eigentlich echt okay.
Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil ich fand den ein bisschen schwer verständlich, weil, also rein von der Akustik her.
Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Kritikpunkt, ja, den ich gar nicht beurteilen konnte, weil ich habe ja den der ist ja auf Deutsch, habe ich den auch geschaut und da ist seine Dialoge immer viel besser zum Verstehen, weil die ja so ein bisschen lauter sind immer und so. Mhm. Also ich weiß schon, was passiert ist in der Story.
Ja, ich auch. Aber also es ist eher so ein bisschen so Genuschel manchmal. Ja, man hört sich dann schon rein, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann geht's und du siehst ja auch, was passiert und so weiter. Aber so, vor allem solche, die Namen, also diese mythologischen Namen, die sind eh schon schwer und dann noch auf Englisch und genuschelt.
Da habe ich mir auf Deutsch schon schwer, mir die Namen zu merken, wie die alle heißen.
Ja.
Einer heißt irgendwas mit Tele.
Phone.
Tele.
Porter.
Vision, na? Irgendwas mit Tele. Der Sohn von Odysseus. Der heißt irgendwas mit
so
Tele.
Telemach oder so.
Teleandrum oder whatever.
Oder ja, Telemachi oder ach, keine Ahnung. Ja, ist ja auch wurscht.
Ist ja auch Namen ist ja auch war nicht wurscht. Ihre Stärke damals, muss man mal einfach so sagen, gell?
Aber ich muss sagen, wie gesagt, geiler Film. Der dauert ja auch ewig lang, aber ich fand den gar nicht lang. Also es hat sich nicht angefühlt, als ob er so lang dauert, was ein gutes Zeichen ist. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist einer der besten Filme, so die ich je gesehen habe wahrscheinlich.
Wow, das ist krass.
Ich will den auf jeden Fall nochmal sehen. Und ja, da steckt viel drin irgendwie. Macht Bock, ja. Hat Bock, macht er. Ja. Ich fand auch den Cast cool. Ich hatte ja auch ein bisschen Sorge am Anfang, dass der so ein bisschen zu sehr mit Stars besetzt ist.
Also ich habe mir schon sehr oft im Film, vor allem am Anfang, gedacht, what the fuck, der spielt damit. Und dann nochmal, what the fuck, der? Und so, das hört da gar nicht mehr auf eigentlich. Gell? Ja, jede kleinste Rolle ist irgendwie irgend so voll der bekannte Schauspieler.
Ja, bei Charlize Theron habe ich es mir auch gedacht. Als die auf einmal aufkreuzte, ich so, what?
Also, ja.
Ja. Und genau, das haben wir ja, warst ja dann im Kino und dann haben wir gleich hin und her geschrieben und ich fand, also keine Ahnung, wie weit wir das. Also ich meine, Spoiler. Die Geschichte ist fucking 3000 Jahre
der
alt.
Der Urvater der Geschichte. Also,
genau,
was Geschichten erzählen sozusagen.
Was in dem Film passiert, ist ja bekannt. Das ist ja jetzt nichts, da gibt es jetzt nichts Krasses. Ist ja eher, es ging ja auch eher darum, wie es gemacht wird, wie es erzählt wird und so. Und ich fand den Teil, den Part mit der Hexe, wo die, also, vielleicht weiß ja jemand, also, Ich will es nur mal ganz kurz einordnen. Odysseus fährt dann zurück und dabei passieren halt ganz viele Sachen. So, ganz viele Etappen, auf denen ihm halt viele Sachen zustoßen.
Also vom Trojanischen Krieg, genau. Also ich glaube, jetzt den Film Troja Sekt, dann ist das quasi so das Sequel davor.
Ja, genau.
Mehr oder weniger.
Und eine dieser Episoden sozusagen, was ihn dann halt so widerfährt, das dauert dann 10 Jahre, diese ganze Rückreise, ist halt so eine Begegnung mit so einer Hexe, die seine ganze Mannschaft in Schweine verwandelt. Und das war so eine krasse Szene. Also ich fand die Szene super krass mit den Schweinen. Ich fand die Szene mit dem Zyklopen auch sehr krass. Mhm. Das war irgendwie beängstigend und auch gleichzeitig tat er mir voll leid irgendwie. Und, und die Szene mit diesen Riesen auf dieser Insel, die dann so ankommen. Auf
einmal. Ja, da habe ich so Panik gekriegt, selber irgendwie. Weil du bist ja da mittendrin, du bist ja fast immer auch wieder so auf Augenhöhe.
Ja.
Diese Szene, wo dieser Wald fast ausschaut wie so ein Knast.
Ja, wo sich die Bäume ja auch immer so bewegen und die so einsperren und so.
Ja, genau. Und, boah, lecker. Und diese Riesen, die sind ja nicht so riesengroß, aber die sind halt deutlich größer als Menschen. Aber so 3,5 Meter oder so, glaube ich, vielleicht. Oder 4 Meter.
Hätte ich jetzt auch gestellt, so 4, 5 Meter.
So Viecher mit so einer Rüstung, die einfach, die konntest du gar nicht killen eigentlich.
Ja.
So. Das sind wie so kleine Kinder quasi,
so sieht es auch Soldaten, ein bisschen aus. Ja. Und das fand ich so krass, weil die waren so erbarmungslos, wie die so auf die zugehen. So, da gibt's, du merkst sofort, die haben keine Chance. Also es ist absolut klar, dass die weg müssen. So.
Ja.
Und das fand ich sehr gut gemacht. Es waren lauter so Albtraumsequenzen, wo man richtig, also das hat mich voll mitgenommen irgendwie. Das fand ich so gut gemacht. Genauso mit dem Zyklopen, das war auch so gut und unheimlich irgendwie.
Das und ist eben am krassesten gewesen, der große, gell?
Ja, teilweise. Das war
also das ist natürlich CGI schon animiert, ersetzt. Aber diese Puppe gibt's halt, die da drin war.
Ja, ja. Also sowas wird halt oft für Referenz hergenommen. Mhm. Aber im Internet wird immer ein bisschen viel Scheiße gelabert, wenn es um digitale Effekte geht. In dem Film gibt's super viele digitale Effekte. Und Christopher Nolan hat schon immer sehr viele digitale Effekte benutzt. Auch wenn es immer so komisch erzählt wird im Internet, dass er das nicht macht, das stimmt einfach nicht. Aber
ich habe diese Puppe halt gesehen in dieser Höhle, weißt du? Da gibt es ja so ein Foto.
Genau.
Das ist halt schon geil irgendwie. Das extra aber so ein Ding bauen halt.
Ja, genau. Das ist halt cool zum Filmen, das ist halt geil, weil du hast halt dann wirklich da was im Raum und du hast die Referenz, wie das aussehen soll, vom Licht her, vom Material und so. Und das dafür wird es halt gemacht. Aber
und der hat richtig creepy ausgeschaut.
Ja, voll, Alter.
Mit so,
aber wie
so
gesagt, diese Schweineszene, das war richtig übel, Alter. Also, man hätte das auch so kacke machen können. Und die haben das geschafft, so voll lang zu ziehen und intensiv und diese Verwandlung so ekelhaft zu machen.
Und ich check gar nicht, warum das so gut ausgeschaut hat. Das hat immer so, also sehr echt, finde ich, ausgeschaut.
Ich glaube, das war schon eine Mischung aus so Practical Effects und CGI.
Das ist auch so am Anfang, weißt du gar nicht, was geht da eigentlich ab? Plötzlich fangen die wie im Wahn so zum Fressen
und können nicht mehr aufhören.
Und du hast richtig, genau, und boah, so richtig, ja, du hast das ja gestern auch irgendwie gesagt, so Horror-Elemente hat der Film auf jeden Fall, gell? Also diese Monster, die sind schon, also die machen keinen Spaß.
Nee. Ja, das fand ich wirklich sehr cool und voll intensiv und mit dem Sound, hast du ja auch gesagt, der Soundtrack und so, das passt alles so gut zusammen. Der Cast, wie der spielt, auch mega gut. Ich fand Robert Pattinson spielt das wirklich so ein Arschloch einfach.
Ich hab mir gedacht, das ist so perfekt, der macht das so gut einfach, der ist so perfekt. Dem kauft man das perfekt ab einfach. Und der andere, das ist doch irgendwie so, was, ich kenne ja die Promis nicht mehr so, aber der schwarze Schauspieler, der auch so einen richtigen Wichser gespielt hat, der am Anfang diese Story erzählt und mit dem Stock dieser...
Ach so.
Wer ist denn das?
Ist
doch so
ein ganz bekannter Musiker. Sänger. Das ist doch Travis Scott, glaube ich.
Genau, der hat das sehr gut gemacht, finde ich. Also den habe ich auch gehasst. Da habe ich mir gedacht, was für ein Arsch. Genau. Also, ach, das Casting hat super gut gepasst, finde ich. Also, ich bin, abgesehen davon, dass ich mir manchmal dachte, what the fuck, Alter, so, die kenne ich alle. Ja. So auf die Art. Aber waren die schon gut. Und Matt Damon war einfach richtig, richtig passend. Das war so ein bisschen ein Vorbehalt von mir. Mhm. Und ich finde, der hat einfach sehr gut cool ausgeschaut, war irgendwie voll beieinander.
Ja.
Und sein Bart hat auch sehr gut, es gibt ja wieder so verschiedene Zeitebenen, gell? Und du hast immer perfekt, aus, ja. Dieser Bart hat mir so viel Halt gegeben, weil man immer an seinem Bart erkannt hat, wann man gerade in der Story ist, weißt?
Ja, und weil genau, länger noch eine Szene eigentlich auch so geil fand, die Szene, in der, nach der Hexe, in der die diese Toten auferstehen lassen, mhm, und dann die wieder mit ihm reden und so. Und das war so krass auch. Also wirklich so gut gemacht und so intensiv irgendwie.
Und da habe ich, da habe ich so eine Info, dass diese Schauspieler teilweise so begraben waren und mit so Schnorcheln Luft geholt haben, dass die dann da so rauskommen halt aus diesem Kies, aus dem Schwarzen. Das war richtig cool, ja. Und das Pacing ist super. Er wird nie langweilig eigentlich. Also überhaupt, ich habe zwar schon mal auf die Uhr geschaut, weil ich einfach wissen wollte, okay, wie weit bin ich jetzt und so. Und genau, der läuft zu der Heat, dass ich mir irgendwie gerne nochmal anschauen darf irgendwie. Aber ich darf den gerne in echt sehen.
In echt?
Weil ich darf den gerne in so noch bombastischer singen irgendwie.
Ja, genau, das würde ich auch gerne. Da muss ich aber noch was zu sagen, aber gleich. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Ach shit, das setze ich mir ein. Na, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wegen dem 70 mm meinst du wahrscheinlich, oder? Mhm. Und das ist ja auch was man im Internet jetzt viel hört, dass Leute sich aufregen und sagen, ja, Christopher Nolan, voll elitär, dass der da so den Film macht und es gibt ja nur 40 Kinos auf der Welt, wo man den so sehen kann und so. Aber das ist doch voll die Schwachsinnsargumentation, weil die würde ja nur funktionieren, wenn der nur im IMAX-Kino laufen würde. Aber der läuft ja vor allem überall und auch im IMAX. Also es ist eigentlich so, du kriegst einen Film plus es gibt sogar eine IMAX-Version. Das ist ja sogar besser.
Und das ist ja der einzige Weg, dass mehr solche Projektoren vielleicht kommen, quasi. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Oder solche Kinos.
Einfach. Weil du musst ja erstmal irgendwie auch Filme haben, die du da, wo sich's lohnt, quasi, das in IMAX zum Schauen. In 70 mm. Und das sind ja alle nur mit dem, das Beste, glaube ich, ist doch, was ist das? Dolby? Irgendwas? Da gibt's so manche Kinos, gibt's doch jetzt schon so extra Säle, die so irgendwie so krasse Projektoren haben. Wie heißt denn das?
Projektoren.
Und ja, der Sound irgendwie.
Es gibt von IMAX halt auch Laserprojektoren. Die Kinos gibt's ja auch in Deutschland auch. Gibt's in Leonberg bei Stuttgart, gibt's die größte IMAX-Leinwand der Welt.
Wie groß ist die?
Sehr groß. Aber das Problem ist, das ist halt dann eine IMAX-Laserprojektion. Also Problem, das ist immer noch geil. Keine Frage. Also, aber das ist halt, es wird mit zwei Laserprojektoren gemacht, anders geht es gar nicht. Und das ist aber nicht annähernd die Qualität, die man schaffen würde mit einem echten 70mm Film. Und es ist auch kleiner, also von der Höhe her, das Bildformat. Nochmal deutlich niedriger als jetzt echtes 70 mm. Naja, aber ich finde es halt so ein bisschen lustig, dass Leute sich darüber aufregen, wo ich mir denke, ja, der Film funktioniert ja auf normalem Format auch. Du kriegst ja den Film. Und wenn du
aber ich habe manche Einstellungen gesehen, die schon so viel geiler ausschauen. Wenn du den oberen Teil halt nur drauf hast, gell?
Ja, da habe
ich schon
klar.
So ein paar Screenshots und so gesehen.
Aber das ist ja wie so ein, das ist ja mehr so ein Feature, das musst du so sehen wie fast wie so 3D, finde ich. Ein Film, den gibt es auch in 2D und in 3D, weil dieses, also es bringt dir ja nicht wirklich viel mehr Informationen, sondern es füllt halt dein peripheres Blickfeld mehr. Das heißt, der Film ist halt immersiver und das ist halt dann einfach nochmal bildgewaltiger. Aber vom Inhalt her ändert es ja jetzt nicht, also es macht den Film ja nicht besser. Es gibt sogar Leute, die sagen, die normale Kinoversion ist eigentlich sogar besser von der Bildkomposition her als die IMAX-Version, weil da ist halt super viel Negative Space. Aber gut, das ist halt auch wieder ein bisschen Geschmackssache natürlich. Ich würde den trotzdem auch gern mal sehen in 70 mm. Einfach wegen dem Erlebnis und weil halt, ja, es einfach das Krasseste ist, was so geht. Ich habe dann auch mal geschaut tatsächlich. Wir haben ja letztes Mal schon besprochen, in Prag gibt es ein Kino mit 70 mm. In London und seit neuestem, seit Odyssey tatsächlich.
Brüssel, oder?
Brüssel, genau. Und ich habe dann auch mal geschaut online. Und die sind alle ausverkauft.
Mhm.
Das ist so krass. Ich habe das dann auch mal ausgerechnet, weil ich habe mich da ein bisschen reingenördet dann. So ein, also in Prag zum Beispiel, ja. Da kostet so ein Ticket 20 Euro. Und so ein Saal hat irgendwie, wenn man den füllt mit einer Vorstellung, dann machen die nur durch die Kinokarten einen Umsatz von, was habe ich da aufgeschrieben, 7.500 Euro ungefähr.
Mhm.
Der läuft 5-mal am Tag. Plus das ganze Popcorn und so, jeder kauft ja noch irgendwas, ist ja auch mal ein bisschen teuer, aber macht vor allem bei einem 3-Stunden-Film. Und da dachte ich mir auch, krass, da siehst du, das lohnt sich schon. Das sind ja, also wenn du es mal ausrechnest auf die ganze Spielzeit.
Das war vielleicht irgendwie 50.000 oder so verdient dann. Wenn es nur die ganzen Snacks und so.
Hm? An einem Tag.
Mhm.
Ja, genau. Ja. Und genau, an einem Tag, das ist wie krass, oder? Und da siehst du mal, wie wichtig das ist, dass es solche Filme dann gibt für so ein System und dass die Leute da ja auch Bock drauf haben. Das zeigt es ja auch. Also wenn jemand sich die Mühe macht und so einen Film macht, der dann auch geil ist und die Filme sind in der Regel eher geil, weil der Aufwand schon so hoch ist und so viel Arbeit reinfließt, und man sich so viel Gedanken machen muss in der Vorbereitung, dass sie eigentlich nicht scheiße werden. Also solche Filme kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas kacke wird. Und die Leute wollen das ja, also ja. Keine Ahnung. Und Fun Fact, hast du gewusst oder rate mal, wie viel es kostet, eine 70 mm Kopie anzufertigen von diesem Film?
Was das kostet?
Mhm. Also die Kopie, die in das Kino geschickt wird.
Mhm.
Und, ja, das erzähle ich dir gleich.
5.000 Euro, sorry.
Nee.
Nicht?
Nee.
Gibt es das nicht automatisch, dass das irgendwie dann so ein Filmkopierer oder was?
Das ist mega aufwendig. Vor allem, also was damit einberechnet ist auch der Transport und so weiter.
Oh, weil die so schwer sind, gell? Die sind doch irgendwie 400 Kilo schwer oder so.
Ja,
du musst
ja
mit der Spedition. Das ist ja dann gut, immer teuer.
Ja. Also es kostet, eine Kopie kostet 50.000 Euro.
Boah, wirklich?
Mhm.
Wow, 50.000.
Ja.
Also das kostet, das Kino bezahlt 50.000.
Ich weiß nicht, wer das bezahlt.
Oder leihen die Kinos sich das aus, weil das ist ja dann so wertvoll.
Also die werden dann wieder zurückgeschickt.
Mhm.
Also ich habe dann auch mal recherchiert. Also 50.000 kostet eine Kopie und die hält ungefähr 100 bis 150 Projektionen.
Oha, okay.
Ja. Und danach werden die zurückgeschickt, archiviert oder teilweise restauriert. Und wenn da eine Stelle kaputt ist, wird es ausgetauscht mit einer Stelle, wird es zusammengestückelt aus anderen Filme, die noch wieder funktionieren und so. Und teilweise werden die dann archiviert und teilweise auch in der Nähe der IMAX-Kinos eingelagert für Wiederaufführungen und so weiter. Aber die sind halt ultra teuer und ultra wertvoll. Also das hatte ich mir nie gedacht, dass die so teuer sind.
Verdammt, aber dann möchte ich das unbedingt mal sehen, weil das muss ja dann ultra geil auch sein. Weil sonst, dass sich dieser Aufwand, der muss ja lohnen dann, oder?
Ja, weil das ist ja auch so. Also von der Qualität her, wie gesagt, es gibt ja IMAX-Projektoren, diese Laserprojektoren, und die haben eine Auflösung von, ich glaube, 2 oder 4K. Und das ist einfach die technische Limitierung, das geht nicht besser sozusagen. Und dieser Film hat ja eine relative oder ein Äquivalent von ungefähr 14 bis 18K, wenn man das umrechnen würde. Aber das ist, kann man ja so gar nicht machen. Es ist einfach reine Chemie und Physik. Also das ist, also die anderen Projekte sind auch Physik, aber du hast ja das Filmnegativ, wo Licht durchgeleuchtet wird und das ist das, was du siehst. Das heißt, es wird nicht durch irgendwelche LEDs künstlich erzeugt, das Licht durch irgendwelche speziellen Wellenlängen, sondern nee, du hast weißes Licht, was durchgeleuchtet wird durch den Film. Und das ist halt ein Spektrum, das kriegst du nicht hin mit LEDs oder mit irgendwelchen speziellen Lampen oder sowas. Also, ja. Das ist, finde ich, total faszinierend. Also,
ja, abgefahren. Und wie gesagt, also die Argumentation, ich habe das auch schon gelesen mit elitär und so. Aber es ist ja der einzige Weg, du musst ja solche Filme machen, sonst bleibt es elitär, dass es halt so wenig Projektoren gibt eben. Also, du musst ja,
ja
Filme dazu vergeben.
Und das ich kann es nicht zählen lassen, also das kann man nur zählen lassen, wenn es nur als IMAX gäbe, nur in 70 Millimeter. Das ist aber halt einfach nicht so.
Und was ist die Alternative? Dann hast du eben halt so, wie es ein E gekriegt. Also
eben, genau. Das wäre die Alternative, dass es so gibt, wie es ein E gibt. Also das ist
ja Quatsch. Du hättest den ja nicht anders gekriegt, dann wäre der ja auf das Format dann optimiert, das sozusagen, ja.
Es wäre natürlich super interessant zu wissen, es gibt ja bestimmt Leute, die sich solche Gedanken mal machen, vor allem bei solchen Hypes wie Oppenheimer oder jetzt hier Odysseus, was es kostet, so ein Kino zu bauen, zu betreiben und ob sich das lohnt. Weil das ist ja das, was wir haben ja schon mal geredet in der Sprachnachricht. Wenn man so ein Erlebnis erzeugt, dann schafft man es ja, dass die Leute sagen, klar, gehe ich ins Kino und schaue mir das im Kino an und will nicht irgendwie auf Netflix auf der Couch mir das reinziehen, sondern das ist ja so ein Mehrwert, den man damit schafft. Den kannst du ja gar nicht zu Hause imitieren.
Mhm.
Und da geht man gern ins Kino und dann zahlst du gern irgendwie 15, 20 Euro für ein Ticket und dann nochmal für das Gleiche nochmal für Popcorn oder Nachos. Weil das ist halt ein Event.
Ja. Ich habe bis auf Oppenheimer, wobei das eher, ich finde, mein Gott, na, das ist halt 80% einfach so ein Laberfilm, den kann man auch normal ausschauen, sage ich mal, finde ich jetzt. Aber so Nolan ist immer, da bin ich jetzt immer ins Kino gegangen. Die ganzen Filme, die er jetzt so rausgebracht hat, hier die Dark Knight zum Beispiel war ultra geil. Von da hat es eigentlich auch angefangen. Ich weiß nicht, Batman Begins, ob wir das im Kino auch geschaut haben. Memento, das war eher so ein Film, den habe ich nur irgendwie so auf DVD oder so gesehen.
Mhm.
Und dann Inception, Interstellar und so. Das sind halt einfach Filme. Natürlich kann man auch kritisieren, Nolan so, der hat immer so einen bestimmten Style und oft sind die Figuren irgendwie nicht so herzlich, sage ich mal. Oder ich finde, das ist eher seine Schwäche, die Figuren und so. Aber das sind immer das ist immer Erlebnis, da im Kino zum sein.
Ja.
Und das muss man halt fördern, einfach. Anders überlebt natürlich das Kino nicht, wenn du mittlerweile so bequem halt von daheim aus alles mögliche anschauen kannst und so große Fernseher kosten auch nicht viel und so. Aber du musst halt dem Publikum irgendwas Besonderes bieten.
Ja, genau.
Ja.
Und das war ja der ganze Grund, eben warum, habe ich ja auch schon mal erzählt in der Sprachnachricht an dich, warum es überhaupt dieses ganze Widescreen und so gibt. Das war ja ursprünglich die Idee, ein Kinoerlebnis zu schaffen, um die Leute dazu zu bewegen, ins Kino zu gehen, damit sie da was sehen, was sie zu Hause nicht kriegen können. Aber wir sind halt jetzt in so einer Filmkultur oder Medienkultur, wo die so schnelllebig und wie so Fastfood ist, finde ich. So alles wird schnell und dann kommt es ins Kino und irgendwie ein paar Tage später gefühlt gibt es als Streaming auf dem Streamingdienst und es ist eh eigentlich dafür geschnitten und konzipiert, um es auf einem Bildschirm zu schauen und nicht im Kino.
Mhm.
Und das ist irgendwie lame. Also, aber es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, die Nolan da hat, die ist natürlich auch super selten. Es können irgendwie Tarantino und Denis Villeneuve und so ein paar andere noch machen, aber sonst halt kann sich das hier niemand rausnehmen. Also.
Naja, klar. Aber auch nur, weil früher sind ja Filme so gemacht worden, oder? Also 70 Millimeter vielleicht nicht, aber.
Doch, auch schon. Doch, doch.
Oder auch schon normales, also nicht unbedingt IMAX, sondern halt so wie Hateful Eight oder so, wie Tarantino das gemacht hat, zum Beispiel, genau. Vielleicht kommt es ja wieder so zurück, dass Leute da Bock drauf haben und dann holen sich die Kinos bestimmt auch die das Equipment dafür halt.
Früher hat man Filme teilweise, habe ich gestern ein Video gesehen, parallel gedreht mit mehreren Kameras gleichzeitig, 35 mm, 70 mm, verschiedene Objektive, also näher dran, weiter weg, gleichzeitig alles gefilmt, damit man dann die Kinos bespielen kann, die halt verschiedene Formate können.
Oh,
und was richtig crazy ist, also da reden wir jetzt wirklich über so die Anfänge. Und teilweise, damit, weil es die Filme auf verschiedenen Sprachen geben musste, in 4 Sprachen oder so, hat man den Film jede Szene 4-mal gedreht mit 4 verschiedenen Casts in 4 verschiedenen Sprachen.
Boha.
Das ist so ein Aufwand. Das ist richtig krass.
Ja, krass. Und dann hast du aber halt exakt den Film halt nur mit anderen Schauspielern für jedes Land so zugeschnitten, gell? Krass. Ja. Das mit dem Aufwand, ich meine, der hat jetzt 200 Millionen oder so kostet, glaube ich, gell?
300, glaube ich.
Oder 250, irgend sowas habe ich gelesen.
Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie was mit 300 im Ohr, aber...
Aber das sind Beträge, wo teilweise so Netflix irgendwelche Filme macht. Ja. Die scheiße sind. Oder die machen halt dann 2 Filme draus so. Da ja, steckt aber gar nichts dahinter. Das ist absoluter Müll. Und das ist, ja wirklich, es ist so. Das ist so der generischste Scheiß. Da hast du dann irgendwie Ryan Reynolds und irgendwie die Gal Gadot und so drin.
Und Chris The Rock Johnson.
Und natürlich The Rock, genau. Und dann kostet der halt schon mal 150 Millionen. Und das ist halt ein Crap einfach. Und dann können halt, da schaue ich mir doch lieber sowas an, wo jemand richtig eine Vision hat und so Pionierarbeit leistet. Auch die Shots sind halt auch irre eigentlich, wenn du dir die ganze Zeit bedenkst, da bietet sich die IMAX-Kamera überhaupt nicht an. Immer so voll nah an die Leitro. Ja. Weißt du, du bist ja voll.
Ja, so, ich habe mir das auch gedacht. So die umständlich.
Krassen Shots von oben, das gibt's nur ganz selten, gell? Weil bei die Riesen hat's das am Ende gegeben, wo die dann so auf den Strand laufen, wo die einfach dann diese Boote so auseinanderreißen und so.
Ja.
Fuck, ja. Und brutal ist der Film, by the way, ziemlich, finde ich. Oder so irgendwie total heftig. Also ich finde, das hat alles so Impact, was so den passiert, ja.
Mhm. Stimmt, dieser eine Riese isst ja den Typen einfach so auf.
Ja, den auch. Und vor allem, wie er den isst. Also, der hat Schwierigkeiten, weil er zach ist, quasi.
Ja. Ja.
Ja, ja.
Ja, der ist schon echt düster, auf jeden Fall.
Mhm. Cool. Also, ich habe den richtig cool gefunden. Und dieser, was ich auch geil gefunden habe, ich weiß nicht, wie das Original, wie gesagt, habe ich als Kind oder so mal gesehen, diesen. Konnte ich mir nur erinnern, hat mir auch gefallen, die Story irgendwie mit auch der Zyklop und wie es denn dann reinlegen und so. Aber ich glaube nicht, dass das so antikriegsmäßig mal war, oder? Odysseus war schon eigentlich eher so der Held und da ist er ja eher eigentlich nicht der Held.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Originalgeschichte ist schon das Weil, Thema, also dass ist er, schon das, was die gemacht haben in Troja, dass sie das verfolgt. Und das ist ja der Grund auch, warum die Götter so sauer sind auf ihn.
Ach so, ich dachte, die Poseidon war so sauer, weil er eben den Zyklopen
ja auch. Aber so grundsätzlich das ja ging das Ganze ja los mit dem, was die da in Troja abgezogen haben und Athena da gekillt haben. Ach, und so.
Okay. Also war das schon immer ein Motiv mit der Reue und dass er eigentlich quasi Spoiler Alert, am Anfang hat er, am Ende hat er diese Erkenntnis ja, dass sie die Bösen sind.
Mhm. Der ist so eine posttraumatische Belastungsstörung, würde ich fast sagen.
Mhm. Dass sie die Bösen waren und er hat ja dann auch diese Flashbacks und so und das wird ja immer intensiver, sag ich mal, bis zum Ende. Da checkt man ja dann auch erst, wer Zendaya quasi da ist, oder also zumindest, ja. Und was halt auch krass ist, dass er dann so sagt, er ist sich gar nicht sicher oder er wollte gar nicht zurückkommen, weil er sich so schämt.
Ja, weil er nicht mehr der ist, der er mal war, sozusagen. Ja, wie so ein Soldat hat, der aus dem Krieg kommt und halt einfach im Arsch ist, psychisch.
Ja, und das habe ich irgendwie cool gefunden. Und das Ende auch, das war dann wirklich so richtiger Relief, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja. Ja, nice Film. Schaut euch den auf jeden Fall an.
Gibt's auch richtig, das ist halt auch richtig befriedigend, finde ich, weil Robert Pattinson so ein Arschloch ist, einfach mit seinen Arschlochfreunden die ganze Zeit. Und dann gibt's so richtig Backenfutter.
dann gibt's erstmal aufs Maul, ja.
So cool, also das ist schon auch sehr cool gemacht, wenn er dann in seiner Kapuze sitzt und dann er hat noch nicht versucht, den Bogen zu spannen und dann lachen alle und so.
Naja, dieser Penner!
Ja, genau. Und dann, das ist natürlich schon auch sehr, sag ich mal, einfach so von der.
Das ist total klischeehaft, aber man muss sich denken, das war halt, waren die Ersten, die das halt gemacht haben.
Eben, genau.
Ich musste lachen bei der Szene, als er sich so als Bettler verkleidet, weil das ist ja so oft schon irgendwie gemacht worden halt. In irgendwelchen Comedies und so. Und bei The Office gibt es ja, so gibt es halt eine Folge, wo dieser Andy halt irgendwie, ich glaube, er ist doch nur Chef und alle denken, aber er ist gefeuert worden oder so, oder er übernimmt den Job, oder wird der neue Chef, aber der Chef weiß das noch nicht. Und dann kommen da so rein in so einer Putzkluft und so ganz dreckert und so, und weißt du, das ultimativ, dann, Hanna, ich bin der Chef und so, und dann, weißt du, dann putzt er da irgendwie so und ist traurig und genau, das ist so lustig, weil da habe ich total dort Dinger müssen, das weißt du.
Ja, ich meine, das ist bestimmt so ein Story-Element, was auch ursprünglich daraus kommt und dann halt super oft verwendet wurde, dass der Hype-Kerl wird gar nicht erkannt, weil er halt ja, nur von den Leuten, die ihn schon ewig kennen, wie diese eine Markt oder was das ist, die beim Waschen, ja. Ja, und dann halt natürlich ist er ultra krass.
Na, by the way, Sklaven sind das alle. Da bin ich auch kurz mal erschrocken, als die das so gesagt haben.
Ach so, ja.
Also auch dieser
Blinde.
Der Eude, Mr. Miyagi-Typ halt, das ist ja auch ein Sklave. Also das sind alles so Sklaven eigentlich, gell? Das ist auch, genau. Naja, das war damals so.
Als ich heimgekommen bin, dann habe ich mir tatsächlich auf Wikipedia mal nochmal das so durchgelesen, wie das eigentlich in dieser Geschichte steht. Und es gab schon so ein paar, sag ich mal, künstlerische Freiheiten, die sich Nolan da genommen hat in der Geschichte. Und es wurde auch nicht alles erzählt, was in der Geschichte passiert ist auf dieser Rückfahrt und so. Weil das hätte wahrscheinlich dann 8 Stunden dauert oder so, keine Ahnung.
Ja, aber die Highlights haben wir gekriegt, oder?
Ja, also das passt voll und so. Und war schon nochmal cool und interessant, das nochmal so ein bisschen kurz zu lesen, wie die heißen und wer das dann doch war und so.
Ich habe mir auch nochmal so ein Video angeschaut von Cinema Strikes Back. Die haben so einen Experten von der Odyssey quasi eingeladen und diskutieren da über den Film. Das ist ganz cool eigentlich.
Ah, cool.
Genau, aber ich kenne mir ja da auch nicht so gut aus irgendwie. Ich war teilweise auch überrascht irgendwie, was so passiert. Also ich habe nicht hundertprozentig, ich weiß nur noch, wie, dass der so die Leute austrickst, der Odysseus. Dass der halt immer gute Ideen hat, wie er diese Monster dann besiegt oder so. Genau, das ist bei mir hängen geblieben halt als Kind. Genau, deswegen habe ich eigentlich gar nicht so gewusst, was so alles passiert. Das war, glaube ich, nur besser, weil die Hexe zum Beispiel, da habe ich mir gedacht, what the fuck, was geht denn jetzt ab?
So. Ja, ja.
What's happening?
ich weiß gar nicht, ob man das weiß, also im Film wird es ja nicht gesagt, aber wenn die zu dieser Hexe gehen, sind da ja die ganzen. Da ist ein Löwe, da ist ein Tiger, da ist ein Puma. Das sind ja alles Menschen, die verzaubert wurden.
Ja.
Ja. Das habe ich auch gelesen dann tatsächlich. Ich wusste es nicht.
Ach so, das haben wir gleich gedacht dann noch. Weil es macht ja so gar keinen Sinn, dass da so ein Löwe und dann noch so, weißt du,
alle mit. Ja, dass sie einfach so chillen da nebeneinander. Und da liegen ja diese ganzen Rüstungen in der Wiese, die so schon überwachsen ist. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Indiz dafür, dass
Aber sowas finde ich total unheimlich. So, dann wird's so verwandelt und dann bist du irgendwo so eingesperrt quasi. Und
ich finde sie auch, also ich hatte es so gut gemacht.
Das war, man weiß schon, die Geschichte ist noch nicht vorbei und Odysseus wird schon irgendwie schaffen, aber man hat schon, das ist schon spannend, gell?
Ja, ja, voll.
Denkt und sie, oh, so, oh, sie hat trau dir bloß nicht.
Genau, sie hat so was immer kurz vorm
Essen. Man denkt immer, ist nix.
Ja. Ja.
Ja.
Ah, geiler Film, ja, cool. Auf jeden Fall. Also, schaut euch den an, wenn ihr Bock habt. Bisschen unheimlich und so, aber würde ich schon empfehlen.
Der ist echt gut. Und was mir aufgefallen ist, ich war am Anfang ein bisschen underwhelmed, bis mir was aufgefallen ist. Und ich finde, der Film ist total immersiv. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man so also dabei ist, finde ich. Mhm. Und am Anfang, als ich so die ersten Hügellandschaftsbilder so gesehen habe, war ich so ein bisschen so an der, haben wir gedacht, ja, ist irgendwie, ist das gar nicht so krass, gell? Es ist halt da irgendwie diese Insel und so ein paar Hügel und so, gell? Und dann ist mir erst aufgefallen, dass das halt wahrscheinlich einfach echter Hügel ist. Und nicht irgendwie ein perfektes Hintergrund-CGI-Ding. Weil ich finde, das sieht man voll oft, schaut das so gar nicht so spektakulär aus, weil es halt echt ist, glaube ich.
Ach so.
Weil weiß ich oft jetzt nicht, sind ja die Hintergründe so voll perfekt, so austariert, dass alles immer super episch ausschaut und so. Ja. Und ich finde, das hat sich früh im echter auch gefühlt halt. Was ja. Mal, weil nicht alles so super, also stylisch ausgeschaut hat immer jeder Shot, sondern weil das halt einfach, da ist halt dieser Berg oder was, was das ich meine?
Der Film ist aber insgesamt ja so ziemlich, ja, düster, auch von den Farben her, der ist jetzt nicht super bunt oder so, also das ist ja auch eine Kritik, die ich gehört habe und das, also das spielt ja alles im mediterranen Gebiet, aber das sieht alles gar nicht so aus. Also das sieht, das könnte auch in keine Ahnung, irgendwo in der Wüste spielen oder so. Also das ist ja das.
Aber was erwarten die Leute dann von Nolan? Also haben die Batman-Filme gesehen, die er gemacht hat? Die waren ja, gut, jetzt
Batman ist aber natürlich auch Batman, oder?
Aber das war ja auch so total grounded, so auf Realismus gemacht und so.
Stimmt, davor war es ziemlich bunt düster. Auch und so.
Mhm. Ja. Und ich finde, das hat er eigentlich auch mit dem gemacht, finde ich so
total. Das ist ja sein Style eigentlich, dass er alles
realistisch hat. Also was wäre, wenn das echt passiert war, so auf die Art?
Genau. Ja, so Interstellar ist ja auch super, ist ja ein Science-Fiction-Film eigentlich. Aber ist ja super geerdet. Die Zukunft auf der Erde sieht aus wie heute, nur so ein bisschen futuristischer.
Mhm. Ja, genau. Aber das ist, finde ich, seine Stärke. Das ist ja genau das Ding, das, was er gut macht, finde ich.
Das ist eigentlich auch ein Style, der mir ganz gut gefällt, muss ich sagen.
Ja, also es ist Core unbedingt so der spaßigste Film, aber ich habe ihn total spektakulär gefunden, ehrlich gesagt. Und stylisch auch und ich glaube, das Einzige, was mir einfach gar nicht gefallen hat, war dieser König mit diesem komischen Helm, wo hinten da irgendwie die Wirbelsäule rausschaut irgendwie.
Aber er sieht doch voll badass aus.
Echt, ich habe das so voll lame gefunden irgendwie.
Echt?
Ich dachte, das war voll der Spaß, mit seinem Scheiß da, Alter.
Aber der war ja da in Troja dabei. Das sieht doch voll krass aus, wenn die da dieses Tor aufmachen, was so super spannend ist, ob sie es schaffen.
Mhm.
Und dann steht da dieser Typ und alle anderen laufen dann hier vorbei.
Der ist ja einfach, aber der braucht ja hinten doch nicht irgendwie so goldenes.
Naja, aber das ist ja eine Kriegsrüstung. Also das ist ja, das brauchst du alles nicht, aber das ist
halt Swag. Aber der Typ war cool, weil der auch riesig war einfach, gell? So ein absoluter, Möchtest du nicht Oling mit dem.
Ja. Und auch wobei mit den Toten. Was man schon sagen muss, der wird krasser inszeniert, als er eigentlich ist in dem Film.
Also der Macher tut ja nichts wirklich.
Naja, genau.
Man sieht immer nur so.
Der hätte jetzt irgendwie eine coole Szene, wo er auch wie die Riesen da, bei den Riesen gibt es ja eine so eine geile Szene, wo die mit dem Schwert den so, oder was auch immer das ist, den so weghaut und gegen den Baum und den Baum zerreißt und so. Das sieht so krass.
Oder wenn es gegen die Bäume boxen und die auch die platzen so auf
irgendwie. Einfach so,
staubt nur noch. Boah, das hat so cool ausgeschaut.
Gleich staubt.
Und sowas hat man auch noch nicht gesehen, finde ich, stell mir vor, Herr der Ringe oder so dazu ausschauen.
Geil, Alter. Das hätte ich gern. Ich hätte gern so einen Herr der Ringe,
der so grounded, aber
so Nolan-mäßig ist, genau so richtig hart und düster und so.
Ja. Aber wo es auch richtig abgeht, wie gesagt, das mit den Riesen, wo dass die Bäume so wegboxen einfach, und das hat so hart ausgeschaut. Du hast richtig Schiss vor diesen übermächtigen, starken, das hat so Terminator-Vibes gehabt, so.
Ja.
So, du konntest nichts machen gegen, die sind einfach
so erbarmungslos einfach. Das sind einfach so Tötungsmaschinen.
Ja.
Und da gibt's keine Diskussion, da gibt's auch keinen Spielraum für Diskussionen.
Du konntest nicht reden, du musst einfach nur laufen und hoffen, ja, dass sie nicht erwischen.
Ja. Das, ja. Das macht voll neugierig, da hätte ich voll Bock irgendwie zu wissen, ja, was geht da ab auf dieser Insel? Wie leben die? Mhm. Also, ich will mehr wissen.
Ja, ja, stimmt. Ist auch nur ganz kurz eigentlich, gell? Da geht man da oben, dann geht man die, dann laufen sie wieder weg.
Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, das habe ich dann auch gelesen, diese ganze Geschichte, also es ist ja nicht klar, von wem die eigentlich ist und so weiter, und die ist ja eben vom Mund, wie sagt man, Mundpropaganda erzählt worden, und irgendwann hat es halt mal irgendwer aufgeschrieben und so. Und es wird halt Homer zugeschrieben, aber eigentlich weiß man auch nicht so wirklich, ob das stimmt. Und was man schon merkt, es gibt ja so drei Handlungsstränge eigentlich in dem ganzen Film. Du hast diesen Troja-Teil, dann hast du die Rückfahrt oder Rückreise von Troja, die so total fantastisch ist und wo lauter übernatürliche Sachen passieren. Und dann hast du diesen ganzen Teil, der zu Hause bei ihm spielt, mit dem Sohn, der diese Freier, die dieses Königreich einnehmen wollen, und der Sohn, der seinen Vater sucht, halt dann so. Und das sind alles so total, ja, sag ich mal, realistische, echte Geschichten. Nur diese Rückfahrt ist so völlig abgedreht. Und da geht man auch wohl davon aus, dass das eigentlich mal unabhängige Geschichten waren, die dann zusammengeschmissen wurden, um die Geschichte insgesamt ein bisschen spannender zu machen und um die Stakes sozusagen höher zu setzen, für Odysseus zurückzukommen. Dass man, dass er seine Frau da wieder kriegt und so weiter und seinen Sohn. Und
aber cool, gell, dass du so eine Story hast, die uns heute noch, die immer heute noch immer noch, also immer noch funktioniert. Das ist abgefahren.
Irgendwer hat sich das mal ausgedacht. Vor 3000 Jahren
oder so. Wann ist irgendwie 600 vor Christi oder so?
Ja.
Ist das mal aufgeschrieben worden?
Ja, aufgeschrieben. Sogar die aber
Bibel,
davor.
Da ist sogar die Bibel davor inspiriert, by the way.
Ja, also, die ist ja deutlich jünger. Ja.
Mhm. Aber das ist dann auch eben Sachen super ähnlich und so. Genau, das ist schon abgefahren.
Stell dir mal vor, du erzählst, du denkst dir irgend so eine Geschichte aus, bist irgend so ein, irgendwer halt da von vor fast 3000 Jahren.
Hast du das einfach irgendwem erzählt am Lagerfeuer oder so?
Nein, das habe ich geträumt, das war irgendwie voll witzig, und dann zack, 3000 Jahre später kommt Christopher Nolan und macht einen IMAX-Film drüber.
Ja. Na, aber echt cool. Und wie gesagt, auch der Cast war cool irgendwie. Hat eigentlich alles passt. Und ich habe eben das geil gefunden, dass er so die ganze Zeit mit seiner Schuld irgendwie, oder so langsam am Anfang, ja überhaupt nicht. Der fängt ja an, dass Odysseus der absolute Badass ist, und du hast richtig Bock, endlich Odysseus zum Singen.
Da wird ja so ein Kriegsherr, der da auch jetzt voll scharf drauf ist, da in den Krieg zu ziehen und so.
Und nur er konnte diesen Bogen, er ist einfach krass, verstehst du?
Ja.
Und beim Jagen gibt er dem Tier sogar nur Vorsprung. Weil es
genau,
unfair
damit es fair ist und so, ja.
Genau.
Aber da merkt man ja schon, dass er so diese Idee hat von so einer, da geht es ja auch die ganze Zeit um dieses Zeus-Law, also Zeus-Gesetz, dass da so eine Gerechtigkeit, dass er selber so eine Gerechtigkeit herstellen will und so. Und
ja,
die dagegen haben die ja halt sehr verstoßen, als sie dann da alle möglichen Kriegsverbrechen begangen haben.
Ja, was auch deutlich im Film dann zockt wird, gell? Mit so irgendwelche Frauenumbringer und so. Und
ja.
Auch, finde ich, in Troja, die Schlachten haben auch ultra krass ausgeschaut. Das so mit dem sau viel Feuer.
Ja.
Du siehst so diese Gebäude teilweise so brennend einstürzen. Und das ist, glaube ich, echt.
Ja, so, ich glaube schon,
wie
ja.
Die so umfeuern, also. Und das schaut einfach alles so. Hab das. Ich finde, sicher sieht man CGI nicht, das jetzt nicht unbedingt immer erkennen und so. Aber ich finde, man hat in dem Film einfach so viel mehr das Gefühl, das ist echt.
Es hat etwas sehr gut gemacht. Also wie gesagt, Nolan benutzt schon immer ziemlich viel CGI sogar. Aber halt immer so auf die Art, wie wäre das, wenn es echt wäre? Und dann wird es halt entweder das, was da ist, ist ja immer so der Best Case, dass man das halt noch enhanced, sage ich mal, die Practical Effects, oder man macht es halt, also andere Filme basieren ja auf so Sachen, die man ja nur in CGI machen kann. Das hilft wahrscheinlich auch, dass man es nicht so gut erkennt, dass Nolan-Filme ja so geerdet sind. Also wenn du jetzt Iron Man anschaust, das kann man ja nur so machen, dass es halt völlig übernatürlich ist. Deswegen ist man dann halt wahrscheinlich, erkennt man es auch besser, weißt? Aber wenn da jetzt ein Turm zusammenstürzt oder irgendwie ein Hintergrund erweitert wird oder so, dann würdest du das ja erstmal gar nicht hinterfragen vielleicht, weil das sieht ja einfach echt aus.
Ja, ja, stimmt schon. Ich finde aber, man merkt, dass halt das alles so an dem Ort gedreht wurde und nicht in so einem, wie halt oft, also Greenscreen oder so hat es dann nicht vergeben.
Nee, oder irgend so ein Volume.
Die waren halt
so
dann am Strand, wirklich.
Oder so, ja. Ja, ja.
Genau, oder genau dieses, das ist ja das, der neue Scheiß eigentlich, dieses Volume-Ding, genau. Das merkt man und ich finde, das merkt man halt über euch einfach. Du hast immer das Gefühl, ja, du bist jetzt da wirklich am Meer, oder auch diese Sturmfahrt mit dem Schiff, das war abgefahren, finde ich.
Ja.
Wieso? Und guck mal, man konnte sich richtig reinversetzen, wie scheiße das sein muss, wenn du da in so einem fucking, in so einer Galeere da bist. Oder diese Leute in dem Pferd.
Das wollte ich auch noch sagen. Diese Szenen in dem Pferd. Toll! Alter.
Also richtig cool, weil das ist einfach so, ja, was ist denn dann, wenn da so viele Leute da drin sind und so.
Ja. Ich meine, das ist natürlich cool. Schon auch ein bisschen, gut, diese ganze Story ist natürlich unrealistisch.
Ja, man macht es ja trotzdem auf echt, wie Herr Batman,
genau,
auch.
Also so, aber diese Idee eben, das dann auch zu zeigen, wie die da drin sitzen, wie scheiße das da drin auch ist und wie unangenehm, und dann stechen die da rein und der darf nicht schreien und so, das ist so gut gemacht, ey.
Und tagelang sind die ja dort, gell, wo dann auch Leute, die unten sind, weil die es so direkt am Meer ist, und dann, wenn die Flut kommt, dann ertrinken da Leute drin und so, also richtig voll krass, also schon so Antikriegsfilm-Vibes hat das teilweise, ja. Gell, so richtig so, also das sorgt auf jeden Fall schon so, keine so heroische Schlacht, sondern so ein echtes Abmetzeln eigentlich, als da reinkommen, ja.
Ist ja auch immer so das Thema, der Untergang eigentlich der Zivilisation und so. Also, dass die Menschen so verrohen und alles geht eigentlich gerade bergab.
Mhm. Und in einem Zeitalter, wo alles nur so lange dauert, oder vielleicht interpretiere ich das rein oder so, also so Geschichten wahrscheinlich schneller noch reisen als die Männer selber vielleicht oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man so schnell verbreiten sich irgendwelche so Legenden und so. Und dass man dann so habe ich das verstanden, die Leute, die da in dem Krieg waren, die ganzen Veteranen, die haben ja wieder zurückfahren müssen. Und auf dem Rückweg haben die bestimmt öfter mal anhalten müssen und haben da bestimmt so Dörfer geplündert halt. Mhm. Und gleichzeitig hörst du ja von diesem Seevolk, das quasi kommt. Man hört schon, die überfallen Dörfer und so. Und am Ende kommt ja raus, dass eigentlich die das selber sind, dieses Seevolk. Ja,
genau.
Das ist ja total geil. Also, ja, habe ich total cool gefunden, dass es dann so eine Klammer gibt, die total Sinn macht. Und genau.
Ja, ja. Und eben diese Zeiträume auch. Also, dieser Krieg in Troja hat 10 Jahre gedauert. Also, laut der Geschichte. Wie gesagt, ist es nicht mal klar, ob es Troja überhaupt wirklich gab in echt. Und, also, das war zumindest das, was ich gelesen habe. Und, diese Rückfahrt waren ja dann nochmal 10 Jahre. Das sind auch so Zeiträume. Das ist verrückt irgendwie.
Ja.
Und dann war der ja bei dieser, fällt mir der Name nicht mehr ein, wie diese Figur eigentlich heißt, also Charlize Theron. Da war der ja auch irgendwie 3 Jahre oder 7 Jahre oder so.
Calypso oder irgend sowas, oder?
Ja, ja, genau, Calypso, ja, genau. Das, ja.
Man hat gemerkt, weil das gibt, da gibt es ja Eis auch.
Ja, stimmt, sowas hilft. Ja, da kriegt man auch Bock, sich mal ein bisschen mehr mit dem ganzen Thema zu befassen. Also mir geht es zumindest so. Das war ja nie, was mich so interessiert hat. Meine Frau, die hat immer so einen Mythologie-Podcast gehört. Wie heißt der nochmal? Von wem ist der? Von der Zeit, oder? Michael Köhlmeier. Michael Köhlmeier heißt der. Das ist so ein Historiker, glaube ich, oder so. Was ist der? ein Journalist. Und die haben da mal so ein Mythologie, also die haben da halt diese ganzen Geschichten erzählt über diese ganzen Götter und so. Und es ist so abgedreht. Es ist wirklich,
das ist schon interessant, sowas.
Aber gell, das ist wirklich, das ist so crazy. Das sind so Geschichten, die sich, also wenn du jetzt total stoned an einem Lagerfeuer sitzt, mit Leuten, die sich sonst irgendwas reingehauen haben, solche Geschichten kommen daraus.
Ja, das ist doch total abgefahren. Irgendwie, die haben dann immer, die sind ja immer miteinander verwandt und dann ist ja, der eine sauer auf den anderen und der eine hat aber was mit dem und bla und so. Das ist ja richtig wie so eine Seifenoper eigentlich.
Ja, aber plus dann halt noch völlig, dass die, der
coole ist dann Monster Gott und dann Gott die Hölle.
Genau. Ja.
Das ist schon macht schon Bock. Hat also mir richtig Spaß gemacht. Und ich konnte es nur empfehlen, schaut sich den Ohr. Aber der wird nicht jedem taugen. Also wenn ihr dann nicht so Bock habt auf so eben, also auf so eher einen düsteren, geerdeten Fantasy-Film, sag ich mal, dann wird man wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben. Also es ist kein Herr der Ringe oder so.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss, also ich bin einfach auch nicht so der Herr der Ringe-Fan. Von dem her fällt mir das jetzt nicht schwer zu sagen, der ist viel besser als Herr der Ringe. Aber das ist halt einfach was ganz anderes, muss man auch sagen.
Ja, ich hätte, wie gesagt, gern einen Herr der Ringe in dem Style.
Das wäre echt geil. Vor allem jetzt könnte man das ja nochmal geil machen. Man muss ja nicht
aber drei Teile machen. Aber wie aufwendig das halt so dann wäre, ja. Also das halt schon.
Ja, ja, aber man hat ja auch diese Herr der Ringe-Serie gemacht und so, oder? Gab es da nicht eine Serie, die ultra teuer war?
Oh, Folge? Die war sehr teuer, aber habe ich eine Folge oder so gesehen und die war scheiße.
Hat das nicht irgendwie eine Milliarde oder so gekostet?
Die hat eine Milliarde gekostet, ja, genau.
Was? Das ist so dumm, Alter.
Und ist sofort gehatet worden. Also teilweise wegen falscher Gründe, finde ich, aber das war einfach scheiße. Punkt.
Ja, genau. Aber ich meine, man könnte ja auch noch mal, man könnte ja einfach einen Herr-der-Ringe-Film machen, der diese IP nimmt und die halt neu interpretiert wird von einem anderen Regisseur, zum Beispiel Nolan. Und dann werden sich natürlich alle Fans aufregen, das ist ja klar, weil es anders ist als das, was sie kennen. Ja. Aber das ist ja genau das Geile dran, wenn Filme von verschiedenen Leuten oder Theaterstücke meinetwegen oder sonst was von verschiedenen Leuten interpretiert werden. Das ist doch genau, das ist der Kunst.
Vor allem
das
ist doch die Idee der andere der Kunst. Kram, den gibt es ja trotzdem nur. Also ist ja nicht.
Eben.
Das wird dann, ja.
Dann wäre das natürlich ja so geil. Ich hätte das gern von ganz vielen Sachen irgendwie. Also ich fand ja zum Beispiel ich bin ja gar kein Marvel-Fan und so, oder DC und so, aber ich fand zum Beispiel diese X-Men-Sachen cool, die so eben ernst sind.
Mhm. Fand ich auch, genau.
Also da diese Logan zum Beispiel.
Oh ja, der ist super.
Ja.
Der 18er, gell?
Mhm.
Fand ich auch
und cool. Und das ist ja auch so eine coole Interpretation von einem Comic, das ja eigentlich auch bunt ist und so weiter.
Ja, ich mag das total. Also, viele Leute sagen, es gibt viel zu viel, alles muss immer düster sein und so, aber ich finde das geil. Also, vor allem jetzt die Odyssee oder so, genau richtig. Auch wie die Monster ausgeschaut haben und so.
Das habe ich richtig cool. Das ist auch voll schwer, glaube ich, so Monster-Design zu machen.
Dass das nicht kacke ausschaut.
Ja, genau.
Oder das so ist lächerlich quasi.
Und auch nicht so generisch, wie Monster halt ausschauen. Weil ich finde, dieser Riese, also der Zyklop, Alter, der sieht so weird aus.
Und auch teilweise, also du siehst die Hydra oder was das ist, es gibt doch nur so ein mehrköpfiges Viech oder so, das einfach 30 Sekunden oder so nur da ist.
Was auch nicht erklärt wird oder sonst irgendwas. Nur, dass es passieren wird, dass die drei sterben werden und so, das sagt ja dieser, Mann, wie heißt der nochmal? Harvis, oder? Heißt dieser Totengott.
Oh, ich dachte, der Ort heißt so, aber.
Nee, der Typ heißt so.
Aber du musst zum Hades. Ach so. Okay, das kann
Hades.
Auch sein.
Hades.
Ich dachte aber, der Hades ist diese Unterwelt.
Ich glaube, der Typ ist die Connection zur Unterwelt und der holt ja die Toten dann raus. Und der sagt ja. Der prophezeit dem ja, sagt er, die werden alle sterben und so.
Stimmt. Aber genau, die Szene, da habe ich nur eine Frage, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Er hat ja dann die Entscheidung, entweder er fährt quasi links, dann sterben alle, oder fahrt rechts, dann sterben nur 6, gell? Mhm. Das ist, glaube ich, diese, was er ihm sagt, gell? Und dann ist aber
Meuterei. Er sagt aber, grundsätzlich werden alle sterben, also nur wann
ist die Frage. Genau, aber das sagt er, oder das ist nur gar nicht ein. Das ja. sagt er, nein. Und dann fahren die doch auf diesen Strudel zu und dann sagt Odysseus, okay, wir fahren jetzt da schnell eine und wieder schnell raus dann aus diesem Strudel, gell? Und dann gibt's doch so eine Meuterei, dann, also, oder ich habe das falsch verstanden, und die Crew sagt, nee, nee, wir fahren jetzt da in die da rein, in diese Meerenge. Weil Odysseus sagt, da, das geht nicht, dass wir da reinfahren. Weil eben er auch diese 6 Leute nicht opfern will.
Ach so.
Und
also hat er das nicht extra gemacht, damit...
Also ich habe nämlich, ich dachte, er möchte nämlich quasi aufs freie Meer raus und dann sagt die Crew, nee, fuck you, Odysseus, du bestimmst es jetzt nicht. Auch zu Recht muss, also wenn man die Crew ist, konnte ich das schon nachvollziehen, dass man irgendwann dem nimmer so traut. Und dann fahren die aber rechts da rein und dann sterben diese 6 Leute. Und dann aber regt sich die Crew, dann regt sich einer von der Crew auf über Odysseus, weil jetzt da 6 Leute gestorben sind.
Ja, ja.
Und dann sagt, und dann passt es schon wieder nicht zusammen. Dann habe ich wahrscheinlich das falsch verstanden, dass er da schon
drei wird. Ja, weil der Odysseus dann sagt, ja, aber so sind halt nur 6 gestorben und so wär, anders wären wir halt alle drauf
gegangen. Aber davor habe ich das cool gehabt, dass Odysseus da gar nicht reinfahren wollte.
Oder ich weiß es nicht, vielleicht wollte er anders reinfahren, vielleicht ging es darum. Ich weiß
auch nicht. Keine Ahnung. Das hat mich verwirrt. Das war aber das Einzige, was mich
was ich auch, hat. Was ich auch gruselig fand, aber das ist eigentlich so subtil, aber das sind genauso Sachen. Die sind ja dann auf diese Insel gespült worden. Der Wind war doch dann so, dass er die so auf diese Insel getrieben hat, wo es diese Rinder gibt von diesem Sonnengott. Und dann dürfen die da nichts essen. Keine Tiere töten, sonst gibt's Rache. So. Und ich finde...
Ja, sonst sterben's alle. Also ja, die Prophezeiung genau. ist... Ihr kennt's das sei, aber ihr dürft diese Kühe nicht töten.
Genau.
Und wenn sie die tötet, dann sterbt sie ja alle.
Genau. Und ich finde das so unheimlich, dass dieser Wind dann einfach nicht aufhört. Dass sie nicht wegkommen von dieser Insel. Weil man denkt sich ja erst, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, das kann man ja aushalten oder so. Nee, aber das ist so.
Die kommen dann
so
immer weg.
Das ist so perfide irgendwie so, dass dieser Wind dann nicht mehr weggeht. Und erst als sie diese Kuh getötet haben, dann hört der Wind auf. Weil dann müssen sie wieder aufs Meer, damit sie getötet werden können.
Ja, und da sieht man, finde ich, diesen Einfluss dieser Götter, weil Poseidon ist ja sauer auf den und lässt den dann nimmer von der Insel und wartet nur drauf, dass er da so einen Rind tötet, dass dieser andere Gott sauer wird auf die. Also das ist ja irgendwie ganz cool, finde ich, so dieses perfide Spiel.
Ja.
Ja, weil was sollen sie machen, gell? Irgendwann verhungern sie halt einfach.
Ja, ja, das hat er, haben also, die dann ja auch gesagt, so lieber... Wir haben uns entschieden, lieber ertrinken wir, als dass wir verhungern. Als
verhungern. Das ist auch ziemlich zynisch.
Habe ich mir auch gedacht. Also, aber das sind halt Seeleute. Vielleicht sind die halt, weißt, die sind halt natürlich auch anders gepolt.
Ja. Und dieses Dorf, wo du siehst, quasi die kämmern an der Insel Ohr und dann brennen die Häuser, das waren die selber, oder? Das war Odysseus und seine Crew. Weil auch da war er verwirrt. Weil ich irgendwie verstanden habe, dass diese Einwohner extra den Kram anzündet haben und sich verpisst haben, weil sie Angst vor denen gehabt haben.
Ich weiß gerade nicht mehr, was du meinst.
Es gibt eine Insel ziemlich am Anfang, da käme man so, das ist so ein kleines Dorf und da ist nur noch so euer Typ. Und da sind aber die ganzen Bewohner und so, dann haben sich alle verpisst und die haben auch die Häuser irgendwie anzündet und die ganzen Vorräte, die es noch zurückgelassen haben, dass die nichts kriegen. So habe ich das verstanden.
Ja, kann gut sein. Ich weiß
aber nicht. Aber ich weiß nicht, ob das nicht die Crew von Odysseus war, die da irgendwie geplündert hat oder so.
Kann schon sein, weil das ist ja so ein bisschen auch die Message.
Aber das machen
ja
die
Schweine. Ja? Verwandlungsthema ist es ja genau das, dass sie sagt, die sind diese Schweine, ja. Und.
Genau. Ja.
Das ist ja nur, die sind nur in einer anderen Gestalt. Was auch gemeines Schwein gegenüber.
Ja. Und jetzt gehen wir gleich in die Aftershow, Robert, gell? Weil, was ist die Aftershow? Die Aftershow ist die Show nach der Show für unsere Patreons auf patreon.com/downtodorf kommen uns unterstützen und unsere Unterstützer bekommen einen extra Podcast von uns. Also joins einfach der coolen Community, da kann man uns schreiben, da kann man alle anderen Aftershows und Pre-Shows und so sich anhören. Das kostet fast nichts.
Ja. Ja, und unterstützt halt unseren Podcast, das ist halt echt cool.
Und ab, wenn ihr 50 Euro zahlen wollt, dann gebe ich euch einfach, dann gebe ich die Handynummer vom Robert.
Die kann man einfach auf meiner Website anschauen.
Robert. Ja, guck mal die Werbung. Genau, ansonsten verabschieden wir uns jetzt einfach in die Aftershow, oder? Robert.
Ja, wir haben ja eh kein, ich habe jetzt keinen Musikwunsch und du hast auch keinen, glaube ich, oder?
Nee. Über Musik wird jetzt in der Aftershow palabert.
Stimmt, denn das andere Thema,
wir hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass wir eine Stunde über die Odyssee reden, Alter. Dass wir jetzt überhaupt nicht so vorkommen, dass wir einfach eine Stunde darüber geredet haben. Aber da seht's mal, da steckt echt viel drin in dem Film. Und genau, von uns gibt's da nur Empfehlung, gell?
Auf jeden Fall.
Also für diesen Vogue-Scheiß.
Geiles Vogue's Kinoerlebnis ist das.
Ja. So ein Schmarrn, Alter. Der Film ist einfach nur richtig hart und der ganze Cast ist halt einfach so ein Cast, den er immer, das sind ja alles so Schauspieler, die aus seinen Filmen halt.
Typischer Nolan, also Nolan castet ja fast immer den ähnlichen Pool an Schauspielern.
Ja.
Also deswegen. Ich glaube hier Ding, Matt Damon war zum ersten
Interstellar Mal, ist er doch dabei.
Echt? Hä?
Der ist doch für crazy, dieser Typ, den sie finden da, auf diesem Planeten.
Das ist aber der Marsianer, oder? Was du da gesagt hast?
Nee, das ist Matt Damon, bei Interstellar. Marsianer ist ja, da muss er...
Stimmt.
Das ist so ein kleiner Teil eigentlich bloß von dieser Story, aber
ja, das ist Matt Damon. Ich muss mir mal wieder anschauen. Ja.
Ja.
Ja. Oder wie... Kurzer Einschub, was mich bei Interstellar voll triggert. Diese Szene, wo die durch dieses Maisfeld heizen und so, gell? Und er diese Drohne hackt, die da fliegt und mit seinem Laptop steuert unterm Fahren.
Okay, das weiß ich gar nicht mehr.
Ganz am Anfang ist es, die wollen diese Drohne, da ist so eine Kampfdrohne, die wollen die zum Absturz bringen wegen irgendwelchen Teilen oder so. Dann hackt er die, also der Sohn, glaube ich, oder so, oder ich weiß nicht mehr, Matthew McConaughey fährt da durchs Ding und dann hacken die diese Drohne und dann fliegt er die mit dem Trackpad von diesem Laptop. Das da wäre ich richtig sauer, wenn ich das sehe.
Ach so, mit dem Scheiß quasi vom Laptop.
Ja, mit dem Kack-Trackpad von irgendeinem Kack-Laptop steuert er diese Drohne, Alter, als ob.
Ja, ist ja eine Zukunft, Robert. Da sind diese Trackpads viel besser.
Ja, wenn es ein MacBook wäre, dann würde ich das glauben, weil da sind die richtig geil. Aber von so einem alten Drecks-Laptop.
Jo, also aber selbst da, Freund der Sonne?
Ist doch voll scheiße, das zu steuern. Du brauchst ja das geht doch gar nicht. Du brauchst doch, da fehlt doch eine Achse. Das ist ja wie wenn du mit Controller fliegst. Du brauchst ja einen Stick zum rechts-links und so und einen zum rauf-runter. Sonst kannst du ja, nicht gut, fliegen.
Du kannst, sagen wir mal, nur, ja genau, du hast ja keine drei Dimensionen.
Genau, du fliegst ja nur, wenn dann kannst du hoch und runter und rechts und links.
Ja, aber du kannst ja noch auf das drücken. Oh Gott. Wenn du drauf druckst, dann... kannst dann die Höhe einstellen.
Das ist das, was mich so triggert, dass es gar nicht geht. Also, okay, abgesehen davon, Gedanken, dass der Film sich um Wurmlöcher dreht und sowas. Aber, ja, aber das ist das, was mich triggert. Ja.
Vor allem, dass es kein MacBook ist. Ja, Freunde der Sonne, macht es gut. Für alle Unterstützer, jetzt geht es dann gleich weiter. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, macht es gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Achso, warte, noch ganz kurz. Vielen Dank an Werner, Andreas, Julia, Verfassungsschutz, Tippe Schwinger 69, die Lena, Domme, Tizi, Woolhead und Chris von Pottis mit Ketchup, genau. Vielen Dank für die Unterstützung. Tschüss.
So macht man das doch auf TikTok.
Genau, wenn du so Reaction-Videos. Ja.
Okay, ich bin gleich wieder da.